Liebe Gemeinde, die christliche Mission ist ausgesprochen umstritten. Und darum trifft diese alte Apostelgeschichte, die wir zurzeit in unserer Predigtreihe behandeln, mitten hinein in den aktuellen Streit. Sie trifft mitten hinein in die aktuellen Fragen, denen wir Christen uns heute stellen müssen. In der letzten Woche kamen einige Meldungen auf meinen Schreibtisch aus ganz unterschiedlichen Quellen, die das gründlich bestätigten. Ein Zeitungsbericht aus Indien, da wird berichtet über massive Verfolgung der Christen durch Hindus, vor allem durch Hindus aus den oberen Kasten, da die um ihre Vorrechte fürchten. Es gibt eine ganz interessante Entwicklung in den letzten Jahren dort. Da hat die christliche Mission das ungerechte Kastensystem der indischen Gesellschaft gewissermaßen untergraben. Das ist zwar offiziell abgeschafft, aber de facto besteht es noch. Die Christen kümmern sich um die Ärmsten der Armen, missionarisch und auch diakonisch. Und vor allem die Kastenlosen, die sogenannten Dalits, die werden in christlichen Heimen und Schulen so gefördert, dass sie plötzlich auf dem Arbeitsmarkt konkurrenzfähig sein können. Interessante Entwicklung. Durch die biblische Botschaft fühlen sie sich als Menschen gleichwertig mit den Brahmanen. Sie unterwerfen sich nicht mehr der alten Tradition, dass sie unwürdig, unberührbar und minderwertig seien. Sie steigen aus den alten Denkschablonen. Und das gefällt natürlich den Nutznießern des alten Systems überhaupt nicht. Und die organisieren nun Ausschreitungen und Massaker. Seit August letzten Jahres wurden Hunderte getötet, Tausende verprügelt, Zehntausende vertrieben. In Indien. In 7 von 28 Bundesstaaten wurden sogenannte Anti-Bekehrungsgesetze erlassen, dass also keine Mission von Christen mehr möglich sein soll. Wer vom Hindu-Glauben abfällt, wird mit Gefängnis bestraft. Kirchliche Heime und Schulen werden teilweise geschlossen. Das ist die Situation. Schwenk von Indien nach Bayern. Dort in Bayern hat die Evangelische Landessynode ein Papier verabschiedet, das sich letztlich gegen die christliche Mission unter Juden richtet. Und mein Doktorvater hat aus Erlangen dazu ein kritisches Thesenpapier veröffentlicht, Professor Schmidt, in dem er sich mutig für unsere Verantwortung zur Mission unter Juden einsetzt. Und dann nochmal von Bayern in die USA. Dort hatte der neue Präsident Obama neulich beim sogenannten nationalen Gebetsfrühstück behauptet, alle Religionen würden Brüderlichkeit lehren. Und auch der Islam würde es verbieten, Unschuldige zu töten. Und gegen diese Irreführung hat sich jetzt sehr mutig der in den USA lebende Islamwissenschaftler Marc Gabriel gewandt. Der war vor seiner Bekehrung selbst Imam und lehrte an der Islamischen Universität in Kairo. Und Gabriel hat darauf hingewiesen, dass Muslime nur Muslime als unschuldig betrachten können und dass deshalb das Tötungsverbot für Muslime auch nur gegenüber Muslimen gilt. Darum leben ja christliche Missionare in vielen muslimischen Ländern so gefährlich. Wir wissen das. Und das jüngste Beispiel ist wohl der Irak, wo zurzeit geradezu eine Welle der Gewalt gegen die christlichen Gemeinden und Missionare wütet. Das ist die Situation. Gewaltsame Verfolgung durch Moslems und Hindus, Ablehnung der missionarischen Verkündigung unter Juden durch eine sich evangelisch nennende Synode. Harte Zeiten für Mission, kann man sagen. Und das haben wir auch am letzten Sonntag in der Apostelgeschichte gesehen, beim Einstieg in die Weltmission. Apostelgeschichte 13 hatten wir gelesen. Und darum brauchen wir als Christen mehr denn je Klarheit darüber, was unser Herr denn nun von uns will. Was unser Auftrag ist in dieser Welt. Und darum gehört diese kostbare Apostelgeschichte auch zu den biblischen Büchern, die wir als christliche Gemeinde in diesen Zeiten besonders studieren sollten. Im Kapitel 13 hatten wir letzten Sonntag den Aufbruch zur Weltmission miterlebt. Wir hatten gesehen, die Mutter der Mission ist die Ortsgemeinde, der Motor der Mission ist das Gebet und der Machtkampf der Mission spielt sich letztlich in der unsichtbaren Welt ab. Der Teufel selbst hat ein Interesse daran, Mission zu verhindern und dem kann nur begegnet werden in der Vollmacht des Wortes Gottes. Das hatten wir letzten Sonntag gesehen. Wenn man nun dieses 13. Kapitel anschaut, dann macht man noch eine interessante Entdeckung, was die Personalpolitik der frühen Gemeinde angeht. Am Anfang hatte Barnabas die eigentliche Führungsaufgabe in der Gemeinde von Antiochia und auch in dem Missionsteam. Und dann holt er den Paulus dorthin, nimmt ihn in die Mitarbeit hinein. Und in Apostelgeschichte 13 wird in den Aufzählungen in Vers 1 und Vers 2 Barnabas noch als erster benannt. Aber wenn wir dann das Kapitel 13 weiterlesen, das hatten wir letzten Sonntag bis Vers 12 getan, dann merken wir mehr und mehr, wie Schritt für Schritt Paulus jetzt in die Führungsaufgabe hineinwächst. Als der Zauberer Elimas ihn entgegentritt, dieser Okkultist, da antwortet ihm Paulus und nicht Barnabas. Und in Vers 13 heißt es dann, Paulus aber und die um ihn fuhren ab von Paphos und kamen nach Perge. Jetzt ist Paulus gewissermaßen der, der als erster genannt wird, den Gott langsam aber sicher in die erste Reihe hineingeschoben hat. Und er trägt von da an die theologische Hauptverantwortung, gemäß der Berufung, die der Jesus ihm gegeben hat. Das ist eine interessante Entwicklung. Und von jetzt an wird menschlich gesprochen Paulus im Mittelpunkt der Apostelgeschichte stehen, von Kapitel 13 bis zum Schluss dann in Kapitel 28. Wir haben also noch viel vor uns. Das wird uns sicher noch im Verlaufe des ganzen Jahres weiter beschäftigen, diese Apostelgeschichte. Und nun wird Paulus die Grundlagen für die Mission unter den Heiden in der ganzen Welt legen, die also auch für uns heute noch gelten. Wir sind jetzt in der glücklichen Lage, liebe Mitchristen, dass Paulus selbst sein Verständnis von Mission einmal eigenhändig auf den Punkt gebracht hat. Und zwar etwa 5 bis 6 Jahre nach der ersten Missionsreise. Und wenn wir das kennen, was Paulus dort schreibt, dann werden wir umso besser verstehen, wie er bei seinen Missionsreisen dann vorgegangen ist und warum er sich so verhalten hat, wie er sich verhalten hat. Und darum wollen wir jetzt und wahrscheinlich noch am nächsten Sonntag gemeinsam einen Blick in den ersten Korintherbrief wagen. Das ist gewissermaßen ein Exkurs zu unserer Predigtreihe. 1. Korinther 9. Heute sehen wir uns die Verse 16 bis 23 an, die haben Sie auf Ihrem Zettel dort vor sich. Da hat Paulus mit wenigen Strichen eine missionarische Strategie beschrieben. Er hat das sehr persönlich gehalten. Sehr persönlich. Er gibt uns hier gewissermaßen einen Einblick in sein Herz. Diese Verse sind ein ganz persönliches Bekenntnis des Paulus. Und dadurch werden sie auch zu einer sehr persönlichen Anfrage an jeden von uns. Wie steht es um deinen Missionseifer? Wie steht es um deine Motivation? Was ist dein Ziel für dein Leben in dieser Welt? Sehen wir also diesen Bibeltext uns jetzt an. Sie haben ihn vor sich, 1. Korinther 9, ab Vers 16. Da sagt Paulus, denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Täte ich es aus eigenem Willen, so erhielt ich ja Lohn. Tue ich es aber nicht aus eigenem Willen, so ist mir doch das Amt anvertraut. Was ist denn nun mein Lohn? Dass ich das Evangelium predige, ohne Entgelt, und von meinem Recht am Evangelium nicht Gebrauch mache. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich mich doch selbst jedermann zum Knechte gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die gewinne, die unter dem Gesetz sind. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. In diesen Versen sagt uns Paulus zunächst etwas über seine Motive, über seine Beweggründe. Das ist also unser erster Punkt, das Motiv der Mission. Das Motiv der Mission. Ein Kennzeichen der Arbeit des Paulus war ja, dass er unheimlich viel Prügel bezogen hat. Sie haben es eben nochmal gehört in der Lesung von Bruder Otto. Was hat der alles gelitten? Was hat der aushalten müssen? Wie viel Nackenschläge? Wie viel Gemeinheiten hat er ertragen? Und ich frage Sie, haben Sie schon mal Prügel für Jesus bekommen? Vielleicht nicht körperlich, aber in anderer Weise. Hast du schon mal was einstecken müssen, weil du dich zu dem Herrn Jesus bekannt hast? Warum hat Paulus das riskiert? Er hätte es doch wahrlich leichter haben können. War es Fanatismus, der ihn getrieben hat? War es Abenteuerlust? Was Arbeitswut? Ja, man möchte den Paulus am liebsten fragen, Paulus, was hat dich eigentlich am Laufen gehalten? Was ist dein Motiv gewesen? Warum lässt du das mit dir machen? Du könntest dein Geld doch wirklich leichter verdienen. Stattdessen marschierst du von Ort zu Ort, erzählst den Leuten von Jesus. Wenn man dich wenigstens überall freundlich aufnehmen würde, aber nicht mal davon kannst du ja ausgehen. Wie oft hat man dich verprügelt? Wie oft hat man dich lächerlich gemacht? Hat dich vertrieben? Warum nimmst du das alles auf dich? Warum verzichtest du auf ein geruhsames Familienleben mit Rosengarten? Warum hast du deine Professorenkarriere an den Nagel gehängt für diese Sekte der Christen? Warum, Paulus? Und die Antwort gibt er uns in Vers 16 bis 18. Er sagt, denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Täte ich es aus eigenem Willen, so erhielte ich ja Lohn. Tue ich es aber nicht aus eigenem Willen, so ist mir doch das Amt anvertraut. Was ist denn nun mein Lohn, dass ich das Evangelium predige? Das sind starke Worte. Da sagt Paulus wörtlich, ich stehe unter einem Zwang, ich stehe unter einem unbedingten Auftrag. Das ist mein Motiv. Die einfache und starke Tatsache, dass Gott es so will. Dass mein Gott es so will, dem ich gehöre. Mit meinem Leben. Das ist mein Motiv. Paulus sagt, ich muss es einfach tun. Täte ich es aus eigenem Willen. Also weil mir das so Spaß macht. Und weil es mir mal gerade so einleuchtet und weil es mir Spannung bringt und weil es mir Geld bringt und Anerkennung bringt und Ruhm bringt, dann müsste ich ja Lohn dafür kriegen, dann müsste irgendwas dabei rausspringen. Irgendwas Zählbares, irgendwas Sichtbares. Frei übersetzt wäre das eine Arbeit, die ich mir selbst ausgesucht habe, dann würde ich mich auch entsprechend bezahlen lassen, sagt Paulus. Und hier spricht er das sehr heikle Thema Geld an. Im Neuen Testament wird es ja immer sehr deutlich benannt, dieses Thema Geld. In den ersten Versen von 1. Korinther 9 hatte Paulus 6 Gründe angeführt, warum die Gemeinde in Korinth ihn eigentlich bezahlen müsste. Zum Beispiel sagt er in Vers 7, wer zieht in den Krieg und bezahlt sich noch selbst den Sold? Er war schließlich ein hervorragender Apostel. Er war als Hauptamtlicher mit einer wichtigen Aufgabe betraut. Er hatte eine fantastische Ausbildung dafür erhalten. Er hatte allen Grund, genug Geld zu erwarten. Und trotzdem hat er sich in Korinth nicht bezahlen lassen. Warum? Weil seine Gegner ihn verleumdeten. Weil seine Gegner ihm unterstellten, dass er sich durch seine Predigten unter anderem unterstellten, dass er sich bereichern wollte. Dass er für sich was holen wollte. Und nicht für den Herrn Jesus. Und nicht für die Gemeinde. Und darum verzichtet Paulus in diesem Fall. Die Diskussion um das Geld soll nicht ablenken von der Hauptsache, von seiner Predigt, vom Evangelium. Also Paulus will jedes denkbare menschliche Hindernis beiseite räumen. Das ist sein Grund. Und auch die Misstrauischen, die aufgehetzt waren, die sollen Vertrauen fassen. Die sollen sehen, es geht ihm wirklich um Jesus. Es geht ihm wirklich um die Verlorenen. Es geht ihm nicht um sich selbst. Und so nimmt er durch den Gehaltsverzicht seinen Gegnern einfach den Wind aus den Segeln und hat den Rücken dann frei für eine kraftvolle Verkündigung. Und seine Spesen, seine Verpflegungskosten verdient er sich als Zeltmacher. Das war ja sein praktischer Beruf, sein Brotberuf. Und das alles unterstreicht nochmal sein wahres Motiv. Er arbeitet nicht für sich selbst, sondern für Jesus. um seinetwillen, aus Liebe zu ihm. Und so sagt er das hier nochmal in Vers 17 und 18. Was ist mein Lohn? Was habe ich davon? Dass ich predigen darf. Das ist der größte Lohn. Dass Gott mir dieses Amt gegeben hat. Dass ich ihm dienen darf. Das reicht als Motiv. Sicher, Paulus hätte sich auch über ein ordentliches Honorar gefreut. Er leistete spitzenmäßige Arbeit. Das sehen wir ja. Er brachte eine hochqualifizierte Ausbildung mit. Er trug eine schwere Verantwortung. Und in anderen Situationen hat er auch Geld und andere Dinge bekommen und hat das auch guten Gewissens genommen und hat sich auch immer für das hauptamtliche Prinzip wieder eingesetzt. Und die Bibel sagt ja auch, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Aber hier galt es zu verzichten, damit sternenklar blieb, welches Motiv ihn getrieben hat. Eine Filmschauspielerin besucht ein Aussätzigendorf. Sie sah eine Krankenschwester, die das Verbandszeug der Aussätzigen wusch. Und er hat sie sich entsetzt abgewendet und hat gesagt, nicht für eine Million würde ich das hier machen. Nicht für eine Million Dollar. Und sie ahnen, was die Krankenschwester geantwortet hat. Sie hat gesagt, ich auch nicht. Für eine Million Dollar würde ich das auch nicht machen. Was aber sind eine Million Dollar im Vergleich zu der Liebe Jesu Christi? Das war der Punkt. Das war ihr Motiv. Nicht für eine Million Dollar, aber weil Jesus mich liebt. Weil er so viel für mich getan hat. Weil er mein Herr ist. Darum will ich das hier für ihn machen. Das ist mein Motiv. Und ich möchte Sie ganz persönlich fragen, welches Motiv treibt Sie an die Arbeit für Jesus? Die Erwartung der anderen? Dass Sie gut dastehen wollen? Die Anerkennung, die wir für das kriegen, was wir tun? Natürlich freut uns das. Aber was ist unser letzter Beweggrund? Der Stolz auf unsere Begabungen, die vielleicht in der Gemeinde erst so richtig zum Tragen kommen? Der persönliche Ehrgeiz? Die tolle Gemeinschaft, die wir in der Mitarbeit erleben? Dieser Wechsel von Herausforderung und Entspannung? Das ganze Abenteuer, das ein Gemeindebau eben auch ist? Was treibt uns zuletzt? Was bewegt uns? Motivation, Movere. Was treibt uns voran? Bei Paulus war es klar, sein eigentliches Motiv, es geschah um Gottes Willen und um des Evangeliums Willen. Aus Liebe und Gehorsam zu ihm. Und so sagt er das auch nochmal in Vers 23. Da wiederholt er das praktisch nochmal. Alles tue ich um des Evangeliums Willen. Um an ihm teilzuhaben, dass ich dabei sein darf bei seiner Verkündigung. Dass ich Paulus mitmachen darf bei denen, die marschieren im Lichte Gottes und die sein Wort austreiben, die zu seinen Truppen gehören. Und dass ich es miterleben darf und mich mitfreuen darf, wenn andere gerettet werden. Dass ich Mitteilhaber sein darf des Evangeliums, auch wenn andere mit noch dazukommen. Und dass wir so gemeinsam dem Herrn nachfolgen. Das war sein Motiv. Was ist dein Motiv? Verstehen Sie mich bitte richtig, die Arbeit für Jesus, sie soll und sie darf auch Spaß machen und sie wird auch Spaß machen. Und unsere Begabungen dürfen und sollen auch zum Tragen kommen, na klar. Und wir sollen dankbar sein für die Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat und uns nicht ständig dafür entschuldigen. Gott hat es uns doch gegeben, wenn wir das wirklich glauben, dass er es uns gegeben hat und dass es nicht unser Verdienst ist. Dann können wir uns auch ehrlich drüber freuen. Ist doch klar. Aber das alles reicht nicht aus als Grundlage, um ein treuer Zeuge für Jesus zu sein. Verstehen Sie, das ist der Unterschied. Das reicht aus für ein Strohfeuer. Das reicht aus für eine Schönwettermitarbeit. Dafür reicht es aus. Das reicht vielleicht noch für ein missionarisches Gemeindehobby. Aber es reicht nicht, um leidenschaftlich Jesus zu dienen mit meinem ganzen Leben. Dafür reicht es nicht. Denn dazu gehört Kampf, dazu gehört Arbeit, dazu gehören Tränen. Das weiß jeder, der Jesus dient, sei es als Hauptamtlicher oder als ich sag mal, normaler Mitarbeiter in der Gemeinde. Dazu gehört Verzichten, dazu gehört Leiden, dazu gehört sich ärgern und Sorgen haben. Das gehört alles dazu. Und wenn der Preis, den du in dieser Welt zahlen musst, wenn der höher wird als der Lohn, den du in dieser Welt bekommst. Der Preis, den du in dieser Welt zahlen musst, wenn der höher wird als der Lohn, den du in dieser Welt kommst. Dann wird es sich zeigen. Wenn du verachtet wirst und der Spott für dein Christsein mehr durchschlägt als die Anerkennung in der Gemeinde, dann weißt du, was dich treibt. Und ob es dir reicht, einfach Jesus treu zu dienen, um seinetwillen, nur in Anführungsstrichen zu seiner Ehre, nur weil er es so will, nur weil er dich so liebt. Genügt dir das? Wir haben das so ausführlich besprochen, denn hier entscheidet sich, ob du wirklich leidenschaftlich für Jesus arbeitest oder für dich selbst. Die Haltung kommt immer vor der Handlung. Wie ich es im Herzen meine, entscheidet darüber, was ich mit den Händen mache. Und es zählt viel mehr, denn der Herr sieht das Herz. Und deswegen stellt Paulus hier das mit seinem Motiv so glasklar. So, aber wenn ich es im Herzen ernst meine, dann wird man das auch an meinen Händen sehen. Wenn unsere Motive stimmen, dann wird man das auch an unseren Methoden, an unseren Mitteln in Anführungsstrichen erkennen. Und darum sagt Paulus im zweiten Teil hier noch ein Wort darüber, mit welcher Methode er arbeitet. Zweitens also die Methode der Mission. Und da sehen wir, Paulus hat voll auf das Wort gesetzt. In Vers 16 und Vers 18 sagt er, dass das, was er tut, dass er evangelisiert. Da steht wörtlich das Wort evangelisieren. Denn dass ich das Evangelium evangelisiere, euangelizomai ist das griechische Wort, was Sie hier finden, dessen darf ich mich nicht rühmen. Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht evangelisierte. Was heißt evangelisieren? Evangelisieren heißt mit Worten den Inhalt des Evangeliums weitergeben. Mit gesprochenen Worten, mit geschriebenen Worten, mit Schriften, die wir weiterreichen, in denen das stehen. Das bedeutet evangelisieren, mit Worten den Inhalt des Evangeliums weitergeben. Das ist Evangelisieren. Also das entscheidende Mittel in der Evangelisation ist das Wort. Und Paulus hat das immer wieder gemacht. Im Gespräch, unter vier Augen, vor großen Menschenmassen, in der Synagoge, auf dem Marktplatz, im Gerichtssaal, im Hauskreis, hinter verschlossenen Türen. Wo immer der Herr ihm die Gelegenheit dazu gab, hat er sein Wort ausgebreitet. Das war seine Methode. Ganz einfach. Warum ausgerechnet das gesprochene Wort? Weil Jesus das so gewollt hat. Weil er uns in der Bibel die Wahrheit vorgegeben hat, in Wörtern hat er sie uns offenbart. Und jetzt sollen wir diese Wahrheit weitergeben. Mit Worten, das ist die Methode. Nicht mit irgendwelchen emotionalen Manipulationsversuchen, sondern Gott setzt sich durch seine Wahrheit, die wir in Worten kommunizieren. Das ist sein Weg. Und was immer sonst noch zur Evangelisation eingesetzt wird an weiteren Mitteln, wir müssen es alles daraufhin überprüfen, ob es der Konzentration auf das Wort dient, ob es zum Wort hinführt oder ob es das Wort übertönt und an den Rand drängt. Das macht Paulus hier überdeutlich. Und das hat nichts mit Verkopfung zu tun, sondern es ist schlichtweg das einfache Mittel, das Gott dafür vorgesehen hat. Und dem er die besondere Kraft gegeben hat, das besondere Durchsetzungsvermögen, Menschenherzen aufzuknacken und nachhaltig zu verändern. Das haben wir immer wieder erlebt, wie Gott das durch sein Wort an einzelnen Menschen tut. Und ich sage nochmal, es ist das große Privileg eines Pastors, der lange in einer Gemeinde predigen darf, dass er sieht, wie das Wort Menschen verändert. Das ist das Schönste, was einem Pastor geschenkt werden kann. Dass er predigt und predigt und predigt und das Wort ausrichtet. Ganz unspektakulär. Und manchmal wünschte man sich schnellere Fortschritte. Manchmal ist man erstaunt, wie massiv und wie nachhaltig Gott durch sein Wort Menschen wirklich verändert. Und genau das Gleiche gilt auch in der Evangelisation. Also das ist die Methode des Paulus. Aber jetzt müssen wir ihm eine Zusatzfrage noch stellen. Paulus, wie hast du das denn angestellt mit deinem Evangelium? Konnten dich die Leute überhaupt verstehen? Wenn du da als alter Rabbi richtig losgelegt hast, dann kamen doch nur die Fachleute mit. Was hast du den einfachen Sklaven denn gesagt? Oder den Hausfrauen, die ja damals sowieso nicht groß am Gespräch beteiligt waren? Wie hast du dich denen verständlich gemacht? Wie hast du das hingekriegt bei Leuten, die aus total heidnischen Kulten kamen und für die das alles wie böhmische Dörfer waren. Wie hast du es gemacht? Und Paulus beantwortet uns auch diese Frage noch in den Versen 19 bis 22. Da sagt er, obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, also den Heiden, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, damit ich die, die ohne Gesetz gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Diese Verse gehören wohl zu den am meisten geschundenen und missbrauchten Stellen der Bibel. Wenn sie immer wieder zitiert finden. So nach dem Motto, sieht mal her, der Paulus sagt ja selbst, wir sollen das alles nicht so verbissen sehen. Den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche. Na klar, das Letzte steht übrigens gar nicht, den Griechen ein Grieche. Also Anpassung ist gefragt, geben wir jedem das Seine, dann kriegen wir möglichst viele. Passen wir uns den Bedürfnissen der Leute ein bisschen mehr an, na klar. Dann bekommen wir viel Aufmerksamkeit. Das wird so seit vielen Jahren in Deutschland gepredigt, aber auch in den Vereinigten Staaten und inzwischen auch auf den Missionsfeldern. Es gibt inzwischen eine moslemgerechte Bibel, aus der alles rausgestrichen wurde, was einen Moslem verärgern könnte. Und das soll als besonders wirkungsvolle Methode zur Moslemmission dargestellt werden. Gibt inzwischen alles. Paulus, was heißt das, wenn du sagst, ich habe mich jedermann zum Knecht gemacht? Und das erklärt er uns dann an drei Beispielen. Sein Vorgehen gegenüber den Juden. Ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Dann erklärt er das noch mit anderen Worten. Denen, die unter dem Gesetz des Alten Testaments noch leben. Also denen, die nur das Alte Testament kennen, aber nicht glauben, dass Jesus der versprochene Messias ist. Den bin ich geworden wie einer, der selbst noch unter dem Alten Testament lebt. Damit meint Paulus sein pädagogisches Vorgehen und sein persönliches Verhalten. Das heißt, den Juden hat Paulus das Evangelium so erklärt, dass gerade sie es verstehen konnten. Gerade sie es verstehen konnten. Sie kannten ja das Alte Testament wie ihre Westentasche. Und so hat Paulus dann ihnen anhand von alttestamentlichen Bibelstellen bewiesen, dass Jesus der versprochene Messias war. Den Juden ist er wie ein Jude begegnet. Und das werden wir nachlesen, wenn wir bald zur Apostelgeschichte 13 ab Vers 17 kommen. Wenn wir seine Predigt dort in Pisidien uns angucken, dann hat er genau das gemacht. Angesetzt beim Alten Testament und den Juden gezeigt, Jesus ist der verheißene Messias aufgrund eurer eigenen Bibel. Das kann man natürlich mit dem Alten Testament machen, das kann man nicht mit dem Koran machen. Weil das Alte Testament von dem wahren, lebendigen Gott spricht. Und der Koran dagegen ein antichristliches Buch ist, das von dem lebendigen Gott wegführt und den lebendigen Gott leugnet. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Den Juden wie ein Jude. Aber das betrifft nicht nur das pädagogische Vorgehen, das betrifft auch das persönliche Verhalten. Paulus wollte keine Hindernisse aufbauen. Unnötig. Natürlich. Nachdem er Christ geworden war, galten bestimmte jüdische Gesetze für ihn nicht mehr. Er durfte Schweinefleisch essen, er musste bestimmte jüdische Festtage nicht mehr beachten, bestimmte Speisegesetze nicht mehr einhalten, es gab keine Beschneidungspflicht mehr. Er war nicht mehr unter dem Gesetz, das war nicht mehr der Weg, auf dem er glaubte, gerettet zu werden. Aber dort, wo es ohne Sünde möglich war, hat Paulus alles vermieden, um den Juden einen unnötigen Anstoß zu geben. Das ist interessant. Paulus wollte alles Überflüssige vermeiden. Also zum Beispiel Apostelgeschichte 16. Da werden wir dann sehen, wie Paulus den Timotheus beschneiden lässt in Lystra. Warum? Der Vater war ein Grieche. Und da gab es ein gewisses Misstrauen bei den Juden gegenüber Timotheus. Und dann hat der Paulus ihn beschneiden lassen, nicht als Kompromiss. Das hätte er bei den Galatern etwa nie gemacht, weil dort viele waren, die glaubten, man brauchte die Beschneidung, um gerettet zu werden. Nicht als Kompromiss, aber als ein Opfer, um sich die Türen bei den Juden offen zu halten. Werden wir genauer ansehen, wenn wir zur Apostelgeschichte 16 kommen. Das heißt, den Juden ein Jude im persönlichen Verhalten und im pädagogischen Vorgehen. Und hier müssen wir sehen, Rücksichtnahme in der Form darf niemals zu Kompromissen in der Sache führen. Das müssen wir uns ganz fest merken, liebe Gemeinde. Wenn Rücksichtnahme Sünde bedeuten würde, dann wäre sie verboten. Aber nötige Anstöße und Hindernisse, die wollen wir vermeiden. Und dann, das ist der Grundsatz, den ich uns bitte festzuhalten. Paulus hat sich nicht inhaltlich angepasst. Paulus hat von der Wahrheit keinen Millimeter weggenommen. Er hat keine einzige Kante abgeschliffen. Er war eindeutig in der Sache und einfühlsam in der Form. Kompromisslos in der Sache und einfühlsam in der Form. Das war seine Methode. Mir hat mal, als ich ein junger Pfarrer war, in einer Dorfgemeinde, so ein altgedienter Kirchenbesucher gesagt, ach, Pfarrer Nestvogel, machen Sie doch den schmalen Weg etwas breiter. Das heißt, reden Sie nicht so viel von Sünde und Bekehrung und dass der Mensch vor Gott versöhnt werden muss. Machen Sie doch bitte den schmalen Weg etwas breiter. Er hat das ganz ernst gemeint. Und genau das hat Paulus nicht gemacht. Paulus hat nicht den schmalen Weg verbreitert, sondern Paulus hat den schmalen Weg so gut wie möglich und so liebevoll wie möglich erklärt. Und Paulus hat so dringlich wie möglich dazu eingeladen, auf den schmalen Weg zu kommen. Das hat er getan, aber die nicht verbreitert. Einfühlsam in der Form, aber eindeutig in der Sache. Das ist das erste Beispiel. Sein Missionieren unter Juden. Und dann das zweite Beispiel, seine Vorgehensweise gegenüber den Heiden, den Griechen. Hier wendet Paulus dasselbe Prinzip an wie eben. In Vers 21 sagt er, denen, die ohne Gesetz sind, also die nicht das Alte Testament kennen, die überhaupt keine Ahnung von Gott möglicherweise, von dem wahren Gott der Bibel haben, denen bin ich wie ein Gesetzloser geworden. Das heißt nicht, ich habe mich den Sünden der Heiden angepasst. Denn Paulus betont ja extra, ich bin ja nicht ohne Gesetz. Ich halte mich ja an die 10 Gebote. Aber sonst ist er ihnen so weit wie möglich auf gleicher Augenhöhe entgegengekommen. Denen bin ich wie ein Gesetzloser geworden. Natürlich kann ich nicht machen, was ich will. Ich kann nicht irgendwelche okkulten Riten mitmachen, nur damit sie sehen, ach, der lässt sich so weit auf uns ein. Ich darf nicht sündigen. Ich darf nichts tun, was gegen das Wort Gottes ist. Das ist ja wohl klar. Aber ich will falsche Hindernisse wegräumen. Da, wo es ohne Schuld geht. Denken Sie an Hudson Taylor, wie er sich dann in China doch gekleidet hat wie ein Chinese mit seinem Zopf und so. Ja, da mussten aus seiner ehrwürdigen Missionsgesellschaft einige ganz schön schlucken. Aber er hat es im Sinne dieses Paulus-Wortes gemacht. Oder dass wir versuchen, wirklich auch unsere Räume freundlich einzurichten. Das ist doch schon ein Gebot der Liebe. Dass wir gern einladen als Gemeinde. Und dass wir uns nicht komischer benehmen als unbedingt nötig. Dass wir taktvoll mit den Menschen umgehen. Dass wir nicht durch eine manierierte, altertümliche Sprache schon den Eindruck erwecken, wir wüssten überhaupt nicht mehr, was liefe. Also, wir sollen eingehen auf die Menschen, aber wir sollen uns ihnen nicht anpassen. Das ist der große Unterschied. Und für das pädagogische Vorgehen heißt das, den Heiden wie ein Heide. Paulus hat das Evangelium erklärt, weitestgehend ohne auf das Alte Testament hinzuweisen. Noch dafür finden wir Beispiele in der Apostelgeschichte. Wir werden das noch sehen. Was muss das für einen jüdischen Theologen wie Paulus bedeutet haben? Evangelium zu predigen, ohne ständig auf das Alte Testament zu verweisen. Das in allen seinen Adern pulste. Das ist hochbewegend. Den hat er deutlich gemacht, warum Jesus völlig anders ist als ihre Götzen. Warum Jesus allen anderen Religionen haushoch überlegen ist. Warum man gerade Jesus braucht, um das ewige Leben zu bekommen. Und warum alle Welt sich vor diesem Jesus wird beugen müssen. Das können Sie nachlesen, werden wir sehen, in Apostelgeschichte 17, wenn wir erstmal da sind, in seiner großen Rede auf dem Areopag. Da hat er genau diesen Vers 21 umgesetzt. Er hat sich nicht inhaltlich angepasst. Er hat von der Wahrheit keinen Millimeter weggenommen. Er hat keine Kante abgeschliffen. Er hat nicht gesagt, ach, eure Götter sind ja auch ganz gut. Wir machen mal so ein bisschen interreligiöses Gebet auf dem Areopag. Und dann sehen wir mal, was sich an weiteren Gesprächen ergibt. Wäre auch ganz interessant gewesen. Sondern, nein, er war kompromisslos in der Sache. Eindeutig in der Sache und einfühlsam in der Form. Das war seine Methode. Und dann bringt er zum Schluss noch ein drittes Beispiel, also Evangelisation unter Juden, Evangelisation unter Griechen oder Nichtjuden. Und dann das letzte Beispiel ist seine evangelistische Vorgehensweise gegenüber den Schwachen. Er sagt, den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Seltsam. Er sagt nicht, und ich bitte das nochmal festzuhalten, Er sagt nicht, den Sündern bin ich ein Sünder geworden. Also den Mördern ein Mörder, den Ehebrechern ein Ehebrecher, den Atheisten ein Atheist oder so, das hat er nicht gesagt. Sondern das meint einmal sein persönliches Verhalten. Nehmen wir das Beispiel, das damals so akut war mit dem Götzenopferfleisch. Das konnte man als Christ eigentlich guten Gewissens essen. Weil durch Jesus, wenn wir ihm dafür danken, alles in Ordnung ist. Das war billig auf dem Markt zu haben, das wäre kein Problem gewesen. Aber es gab Heiden in der Gemeinde mit Vergangenheit, die in diesen Kulten drin gesteckt hatten, für die dieses Götzenopferfleisch immer mit der Religion verbunden war und für die das ein Gewissensproblem noch war. Die hatten noch nicht diesen Abstand. Die hatten noch nicht diese Souveränität. Und da hat Paulus gesagt, okay, bevor ich euer Gewissen belaste, verzichte ich lieber auf das Götzenopferfleisch. Ich könnte es essen. Ich habe die Freiheit in Christus. Aber damit ich euch nicht dazu verleite, etwas gegen euer Gewissen zu tun, und euer Gewissen abgestumpft wird, darum verzichte ich drauf. Ich bin den Schwachen ein Schwacher geworden. Aber das galt auch für sein pädagogisches Vorgehen. Denen, die überhaupt keine Ahnung hatten von Jesus und vom Glauben, sagt er, bin ich wie ein Schwacher geworden. Ich habe mich bemüht, mit dem kleinen Einmaleins des Evangeliums bei ihnen anzufangen. Ich habe mich nicht über ihr Heidentum lustig gemacht. Ich habe nicht auf ihre fehlenden Bibelkenntnisse herabgeblickt. Ich habe mich nicht aufgespielt mit meinem überlegenen Wissen. Das wäre für Paulus ein leichtes gewesen. Ich habe mich bemüht, ihnen wie kleinen Kindern die theologische Milchflasche zu geben. Schritt für Schritt. Ich war mir nicht zu fein, immer wieder mit den ersten Schritten anzufangen. Das heißt, in missionarischer Hinsicht, ich bin den Schwachen ein Schwacher gewesen. Und ich habe ja Ihnen vor einiger Zeit erzählt von diesem wunderschönen Beispiel des Dr. Baedeker, der in den Gefängnissen Sibiriens plötzlich merkte, dass seine mitgebrachten Bibeln, ich hätte beinahe gesagt, seine mitgebrachten Gideon-Bibeln von den Leuten nicht gelesen werden konnten, größtenteils. Und wo Baedeker dann vor seiner nächsten Reise nach Sibirien in die Gefängnisse dieses wortlose Buch entwickelt hat, um den Menschen mit dem wortlosen Buch das Evangelium zu präsentieren. Und wir verwenden das ja auch so gern in der Kinderarbeit, dass wir sagen, ich habe das neulich schon mal gezeigt, das Herz ist schwarz durch die Sünde, Christus stirbt am Kreuz, das ist das rote Blatt, um die Strafe für unsere Schuld zu bezahlen. Und jetzt können wir rein werden vor Gott, freigesprochen von unserer Schuld, weil Jesus stellvertretend für uns die Sünde auf sich genommen hat. Und darum macht Gott uns zu Himmelsbürgern. Wir werden einmal in seinem herrlichen Reich sein, auf ewig. Wir sind seine Kinder. Und bis dahin sollen wir grün wachsen in der Nachfolge und im Glauben und an der Hand Jesu lernen, mit ihm zu leben. Das heißt, ich bin den Schwachen ein Schwacher geworden. So hat es der Dr. Baedeker gemacht, damit die Gefangenen in sibirischen Gefängnissen etwas in der Hand haben konnten, das ihnen das Evangelium kommunizierte. Welche Liebe steckt dahinter? Und liebe Leute, diese Liebe soll auch uns treiben, dass wir uns versuchen klarzumachen, wie kann ich denn meinem Nachbarn das erklären? Ich will nichts vom Inhalt verlieren. Aber wie kann ich ihm das denn sagen? Nehmen wir uns ein Beispiel an Paulus. Er hat nicht den schmalen Weg zum breiten Weg gemacht, aber er hat den schmalen Weg so gut wie möglich erklärt. Und dabei war Paulus getrieben von einer doppelten Liebe, von einer Liebe zu Jesus, dem er dienen wollte, dessen Ehre er mehren wollte durch seine Evangelisation und auch von der Liebe zu den verlorenen Menschen. Und das ist dann immer wieder versucht worden, diese Übersetzungsarbeit. Ja, ich habe von John Patton gelesen, der die Bibel für einen Stamm in der Südsee übersetzt hat. Der hat immer kein Wort für Trauen, für persönlich Glauben. Und er hat gesucht. Wie kann ich es denen erklären? Und dann hat er mal Besuch bekommen von einem Eingeborenen, der war völlig erschöpft und ließ sich da in Pattons Wohnung auf den Stuhl fallen und sagt, ach, es tut so gut, mein ganzes Gewicht auf diesem Stuhl mal auszuruhen. Und da hatte Patton die Idee, wie er Glauben übersetzen konnte. Hat er sich sofort aufgeschrieben, mit seinem ganzen Gewicht auf Gott ausruhen. Ihm ganz vertrauen, mit dem ganzen Gewicht meines Lebens alles ihm hingeben, alles auf ihn setzen, alle Hilfe von ihm erwarten, ihm ganz zu vertrauen, mit dem ganzen Gewicht meines Lebens. Den Schwachen ein Schwacher geworden. Das erfordert Liebe, das erfordert auch gute Ideen. Und das erfordert eine klare Theologie, ein klares biblisches Wissen, damit wir nichts vom Inhalt verlieren, wenn wir es elementar erklären und übersetzen. Einfühlsam in der Form und eindeutig in der Sache. Und jetzt sind wir fast fertig. Paulus hat über sein Motiv gesprochen. Ich tue es um Jesu willen, das ist das Motiv seiner Mission, um des Evangeliums willen. Mein größter Lohn ist, dass ich dabei sein darf bei der Verkündigung. Paulus hat über seine Methode gesprochen. Ich setze auf die Wahrheit, die ich mit Worten weitergebe und gehe auf jeden ein, so gut es irgend geht, einfühlsam in der Form und eindeutig in der Sache und ohne faule Kompromisse und mit viel Liebe und viel Nachdenken, was der andere verstehen kann und im Vertrauen darauf, dass dann Gott sich in seinem Herzen durchsetzt. Bleibt zum Schluss noch ein Halbsatz, den wir nicht überlesen dürfen hier. Paulus, was ist eigentlich die Mitte deiner Mission? Das Motiv haben wir jetzt gehört, die Methode haben wir gesehen. Was ist eigentlich die Mitte deiner Mission? Worum dreht sich's? Und schauen Sie, das sagt er uns hier in diesem Halbsatz von Vers 22. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Und dann kommt die Zusammenfassung. Ich bin allen alles geworden. Warum? Damit ich auf alle Weise einige rette. Das ist die Mitte der Mission. Es geht um Rettung. Es geht nicht um Lebenshilfe. Es geht nicht darum, dass ich als Christ mit meinen Ängsten und Sorgen etwas besser fertig werde. Das fällt auch noch ab. Das kommt dann noch dazu. Aber das ist nicht die Mitte der Mission. Dass wir die Menschen gewissermaßen therapeutisch begleiten und befrieden. Sondern Paulus sagt deutlich, es geht darum, dass gerettet wird. Und damit ist deutlich, er richtet sich nicht nach den gefühlten Bedürfnissen seiner Zuhörer. Also wenn einer vor allem an Einsamkeit litt, dann sagt er ihm nicht, Jesus ist das beste Mittel gegen deine Einsamkeit. Und wenn einer vor allem mit seiner Frau Probleme hatte, dann sagte er nicht, Jesus ist der beste Eheberater für dich. Das ist zwar alles irgendwo wahr, aber das ist nicht die Mitte der Mission. Und wenn einer an mangelndem Selbstwertgefühl litt, dann hat er nicht gesagt, mit Jesus wird dein Selbstbewusstsein wieder so richtig stark und du kannst dann vor psychischer Kraft kaum laufen. Paulus hat nicht bei den gefühlten Bedürfnissen angesetzt, sondern er wusste, das größte Bedürfnis des Menschen ist das, dass er in der Regel nicht fühlt. Nämlich, dass er versöhnt wird mit dem heiligen, lebendigen Gott. Weil wir eben aufgrund dessen, dass wir Sünder sind, unter dem Zorn des lebendigen, des heiligen Gottes stehen. Völlig zu Recht unter seinem Zorn. Das hat Paulus immer wieder gesagt und immer wieder geschrieben. Das hat er auch gesagt vor den hochgebildeten Heiden in Athen, wo er die Leute auf einen langen, langen, langen Denkweg mitgenommen hat. Und am Ende heißt es da, hat er gesagt, Gott wird richten die ganze Welt durch einen Mann. Und damit meint er Jesus. Wir stehen alle unter dem gerechten Urteil Gottes. Und davon hat Paulus nichts abgemarktet. Und noch so ein Beispiel, das werden wir dann in Apostelgeschichte 24 sehen. Da wird Paulus zu einer Privataudienz beim Statthalter Felix eingeladen. Und was meinen Sie wohl, worüber er mit dem Felix geredet hat? Kapitel 24, Vers 25 in der Apostelgeschichte. Er redete von der Gerechtigkeit, von der Keuschheit, damit war es bei dem Statthalter nicht sehr weit her, von der Gerechtigkeit, von der Keuschheit und von dem zukünftigen Gericht. Das war nicht gerade diplomatisch, aber es war missionarisch. Also, weil es Paulus darum ging, die Menschen vor Gott zu stellen, sie dessen gewahr werden zu lassen, dass sie Rettung brauchen. Paulus war nicht plump. Er ist nicht wie der Elefant durch den Porzellanladen gelaufen. Er hat schon gewusst, wie er die Einzelnen anzusprechen hatte. Er hat von seiner Bildung und von seinem ganzen kulturellen Hintergrund auch Gebrauch gemacht. Paulus war auch ein Ausbund an Seriosität. Aber das hat an seiner Deutlichkeit nichts abgemarktet und nichts weggenommen davon. Also, Paulus sagt das nicht, um zu drohen, sondern weil es die Wahrheit ist. Und wenn ein Arzt einen Krebspatienten nur auf Grippe behandelt, dann ist das nicht schonend, sondern grob fahrlässig. Und wenn ein Missionar einen Nichtchristen vor allem auf Lebenshilfe behandelt, statt auf Rettung, dann ist das nicht schonend, sondern grob fahrlässig. Denn nichts brauchen wir dringender als die Rettung vor dem Zorn des heiligen Gottes. Und darum hat Paulus immer wieder gerungen, das den Menschen deutlich zu machen. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben und er will dir alles vergeben. Und er fordert dich auf, kehre um und vertraue dich ihm an als deinem Herrn, als deinem Erlöser, damit ich einige rette. Paulus weiß, es werden nicht alle sein. Paulus weiß, wir haben nicht die Verheißung von Gott, dass jeder, der das Evangelium hört, auch dem Evangelium glaubt. Aber es lohnt sich für jeden Einzelnen. Und für jeden Einzelnen hat Paulus alles gegeben. Er hat gerungen um die Menschen. Er wollte sie am liebsten zu Jesus hin lieben, zu Jesus hin tragen. Und darum hat er ihnen nicht die Botschaft einfach an den Latz geknallt und gesagt, ich habe da meine Standardpredigt und die halte ich ganz egal, wer mir zuhört. Hätte sich ja sogar noch darauf berufen können, ja, die Wahrheit wird sich immer durchsetzen, das stimmt ja auch. Aber wir haben die Verantwortung, den Menschen zu sehen, dem wir diese Wahrheit sagen. Und einfühlsam in der Form und eindeutig kompromisslos in der Sache, ihm das Evangelium nahezubringen. Das ist ein großer, großer Auftrag. Ich komme zum Schluss. Paulus hat uns heute einen tiefen Einblick in sein Herz erlaubt. Und wir werden am nächsten Sonntag noch eine kleine Fortsetzung davon sehen, wo Paulus auch noch mal etwas über diese sehr persönliche Seite der Nachfolge sagen wird. Die nächsten Verse, wenn Sie wollen, können Sie schon mal hineinschauen bis zum nächsten Sonntag. Er hat uns einen tiefen Einblick in sein Herz erlaubt, in seine Beweggründe. Es war wie so ein Blick hinter die Kulissen. Und damit fordert Paulus uns alle auf, selbst innezuhalten. Selbst einmal so im Geiste zurückzutreten und uns diese grundsätzlichen Fragen zu stellen. Was ist eigentlich mein Motiv für meine Missionstätigkeit, für meine Mitarbeit im Reiche Gottes? Was ist mein Motiv? Ist Jesus mir so viel wert, dass ich es um seinetwillen tun möchte? Und was ist meine Methode? Auf welche Mittel setze ich? Glaube ich, dass sich Gottes Wort wirklich durchsetzt? Bin ich bereit, eindeutig zu seiner Wahrheit zu stehen und mich einfühlsam auf mein Gegenüber einzustellen? Und schließlich, was ist die Mitte unseres missionarischen Dienstes, auch als Gemeinde? Geht es uns darum, dass Menschen, verlorene Menschen, gerettet werden vor dem Zorn Gottes und Kinder Gottes werden auf ewig in seinem wunderbaren Reich? Letzten Sonntag hatte ich von der Gemeinde erzählt, die über ihre Ausgangstür dieses Schild angebracht hat, Achtung, Sie betreten jetzt das Missionsgebiet. Und so wird es uns allen heute wieder gehen. Achtung, wir betreten jetzt das Missionsgebiet. Wir stärken uns vorher noch beim Kirchenkaffee und bei dem Imbiss, zu dem Sie alle eingeladen sind. Und dann betreten wir das Missionsgebiet, jawohl. Lassen Sie uns doch darum beten, dass unser Herr uns auch in den nächsten Tagen wirklich Türen öffnet, in der nächsten Zeit. Lassen Sie uns dafür beten, dass uns Menschen über den Weg geführt werden, bei denen Gott eine offene Tür schenken möge. Und lassen Sie uns auch dafür beten, dass wir dann wirklich bereit sind, seine Wahrheit zu bezeugen. Es geht nicht darum, dass wir krampfhaft eine Pflicht erfüllen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, okay, du musst wenigstens jeden Tag eine Schrift weitergegeben haben. Es geht nicht darum, dass wir mit zusammengebissenen Zähnen uns hier gewissermaßen in die Pflicht genommen fühlen, sondern es geht darum, dass es uns immer mehr ein Herzensanliegen wird, dass der Herr Jesus unser Herz immer mehr so prägt, dass wir, wenn auch manchmal mit zitternden Knien, doch ein Herzensanliegen haben, Menschen mit dem Herrn Jesus Christus bekannt zu machen, weil sie ohne ihn verloren sind. So lasst uns gehen unter dem Schutz unseres Herrn. Er ist unser Friede und er ist unsere Kraft. Amen.